Deine Stellenausschreibung könnte ein Upgrade vertragen? Dann hol dir jetzt den We Like You Stellenprofil-Check komplett kostenlos. Wir prüfen deine Jobanzeige und die gesamte Bewerberreise auf Herz und Nieren. Mehr qualifizierte Bewerbungen, eine stärkere Arbeitgebermarke und eine bessere Candidate Experience warten auf dich. Klick auf den Link in den Shownotes oder schreibe mich direkt auf LinkedIn an und sichere dir deine kostenlose Analyse inklusive Feedbackgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Markus Hase begrüßen. Markus ist Spielerberater und Transfervermittler im Fußball sowie Rechtsanwalt und Strategieberater. Markus hat ein Faible für Sprachen und spricht neben Deutsch und Englisch auch fließend die im Fußball wichtigen Sprachen Portugiesisch und Spanisch. Das liegt daran, dass der Berliner, früherer Eishockeyspieler, der heute den Deutschen Eishockeybund berät und immer noch aktiver Sportler ist, 2006, 2007 mal rund 10 Monate in Madrid und von 2009 bis 2014 5 Jahre in Rio de Janeiro gelebt hat. Neben seinen interkulturellen Kompetenzen verfügt Markus über große Expertise im Profisport, hat für die Organisationskomitees verschiedener Sportgroßveranstaltungen wie zum Beispiel der FIFA-WM 2006 in Deutschland, der IAAF-Leichtathletik-WM 2009 in Berlin, verschiedene IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaften und den CAF-Afrika-Cup of Nations 2010 in Angola gearbeitet. In Brasilien hat Markus ein exzellentes Netzwerk zu Fußballclubs und Agenturen. Außerdem hatte er 2014 das Vergnügen, die Fußball-WM in Brasilien mitzuerleben und die großen Spiele live im Stadion gesehen zu haben. In einer weiteren Episode vom Ja klar Podcast darf ich heute schöne Grüße nach Berlin raussenden. Markus, ich glaube, du bist heute in Berlin, oder?
Ja, das ist richtig. Ich bin momentan in Berlin.
Ich habe, wie ihr es in der Anmoderation auch schon gehört habt, den Markus Hase bei mir heute zu Gast. Und Markus, wir beide haben uns tatsächlich vor einiger Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen zusammen mit dem Henning Fritz kennengelernt. Schöne Grüße gehen raus an den Henning. Du warst quasi seine oder er war deine Begleitung, wie auch immer man das nennen mag. Und wir saßen dann gemeinsam am Tisch und haben miteinander geredet. Und dann konnte ich ja tatsächlich den Henning zu einem Podcast-Interview quasi begeistern. Das Interview ist auch schon lange online. Und dann war in meinem Kopf so, ja Mensch, aber der Markus hatte Minimum genauso viel zu sagen, ist halt nicht so eine berühmte Type wie der Henning, ne? Und dann haben wir kurz miteinander geschrieben und wollten das Ding eigentlich live in Berlin machen. Jetzt machen wir es virtuell. Wir haben da auch ein paar Schnittpunkte gesehen. Markus, hol uns und mich doch nochmal grob ab, wie so dein Arbeitsalltag aussieht. Was machst du da eigentlich gerade?
Ja, also ich kann ja da mal anknüpfen an unser Kennenlernen. Es gibt eigentlich einen ganz guten Einblick, weil in der Tat war es so, der Henning war mein Gast dort vor Ort beim Spiel. Wir haben uns mal kennengelernt bei einer Veranstaltung von Teamsport Deutschland. Teamsport Deutschland ist so eine Interessenvereinigung, die unter anderem politische Lobbyarbeit, aber auch auf der Sachebene viel Arbeit für die 5 großen Sportverbände, DFB, Deutscher Eishockeybund, Basketballbund, Handball- und Volleyballverband leistet. Und wir haben zusammen gespielt bei einem Spiel Teamsport Deutschland gegen den FC Bundestag im Fußball. Da haben alle Verbände verschiedene Teilnehmer gestellt und dadurch, dass ich ja einerseits ehemaliger Spieler, zwar nicht auf diesem Niveau, aber als externer Rechtsanwalt den Deutschen Eishockeybund betreue und berate und auch den Thomas Willenbacher, den Geschäftsführer von Teamsport Deutschland, sehr gut kenne, habe ich gesagt, klar, ich spiele da mit, organisiere auch ein paar Leute und seitdem habe ich immer Kontakt mit Henning gehalten. Und als ich dann einmal kurzfristig auf einer meiner vielen Touren durch die Republik über Stuttgart, vom VfB Stuttgart dann nach Mannheim fuhr, über ein Berliner Unternehmen, ein Freund von mir, der dort Geschäftsführer ist von der WTG, die wiederum Sponsor der Rhein-Neckar-Löwen sind, noch 2 Karten für das abendliche Spiel da bekommen habe, habe ich gesagt, Mensch, Wen interessiert denn hier in der Nähe Handball? Und da habe ich gesagt, ich rufe mal den Henning an, ob er mitkommen will, kurzfristig. Und hat er gesagt, ja, super, das interessiert ihn. Und da haben wir mal wieder Zeit zum Quatschen. Und so sind wir da ja, zum Handball gekommen und haben uns dann auch kennengelernt. Und ja, das war deswegen, jetzt dachte ich mal, ein guter Einstieg, weil du dadurch siehst, du hast schon selber gesagt, ich bin heute in Berlin. Hier wohne ich und hier ist auch mein Büro, also hier ist auch mein Mittelpunkt momentan. Aber ich bin auch relativ viel unterwegs. Ne? Der Sitz des DEB, also des Deutschen Eishockeybunds, ist in München. Da bin ich häufig zu Besprechungen mit dem Präsidium oder Generalsekretariat. Dann bin ich natürlich in Sachen Fußball viel unterwegs bei Clubs aus der ersten und zweiten Bundesliga vornehmlich. Da bin ich dann eher weniger als Anwalt unterwegs, sondern als Spielerberater und Transfervermittler. Ja. Da kommen wir bestimmt noch zu, weil das einen Großteil meiner Arbeit ausmacht. Und ja, das ist so die Basis dessen, was ich so mache. Ja. Und weil du fragtest, wie sieht momentan so mein Arbeitstag aus? Also vor allem in den vergangenen 2 Wochen war der recht eishockeylastig, weil wir in 2 Wochen eine Mitgliederversammlung haben, eine ordentliche Mitgliederversammlung des Deutschen Eishockeybundes, wo es auch wiederum darum geht, so einige Satzungsbestandteile zu ändern und eine größere Reform der Verbandsspitze vorzunehmen. Da gab es viel Abstimmungsarbeit mit dem Präsidium und auch mit anderen Mitarbeitern und Kollegen, dass eben ja, Satzungsbestandteile angepasst werden, vorbereitet werden, Anträge versendet werden. Und da gibt es ja nun auch immer Fristen, die einzuhalten sind. Und ja, das habe ich alles vorbereitet. Wie gesagt, gemeinsam mit dem Präsidium und dem Generalsekretär. Und deswegen war ich auch viel hier im Büro, war aber zwischendurch auch noch mal ein paar Tage unterwegs, weil ich ja auch dann im Mannheimer Raum auch noch einen Kollegen habe, der bei uns in der Marcosbo GmbH als Spielerberater auch tätig ist und mehr in der Region Mannheim, Kaiserslautern bis Frankfurt hoch Mainz unterwegs ist, der Olli. Und da sind wir gerade dabei, einen Transfer eines jungen Spielers einzutüten. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich es heute schon sagen, aber die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das glatt durchgeht. Ja, das war viel Arbeit auf allen Seiten. Das war aber auch einfach gut gemacht dann am Ende, muss man auch sagen. Also auch von dem entsprechenden Verein. Und ja, das bringt auch immer Arbeit mit sich, viel telefonieren, ein bisschen rumfahren, die Qualitäten der Spieler angucken, die Verträge nochmal prüfen und so weiter und so fort. Also ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet zwischen Schreibtisch und ja, Spielfeldrand.
Das klingt schon fast so spannend, dass ich mir fast überlegen muss, mich bei dir initiativ zu bewerben und dich bei diesen Themenfeldern zu unterstützen, weil das ja auch, also nehmen wir jetzt mal so die anwaltlichen Tätigkeiten weg. Ich meine, die haben wir im HR natürlich auch, aber meistens nur so vorbereiten. Ich würde mich jetzt niemals hinstellen und sagen, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht, weil ich dieses Zertifikat auch nie gemacht habe. Aber aus der eigenen Unternehmenspraxis kennt man natürlich viele, viele rechtliche Themen und Dinge und kann die auch entsprechend pragmatisch anpacken und telefonieren. Ja, wir hatten tatsächlich kurz vor der Aufnahme hier, bist du noch mal kurz ans Telefon gesprungen und hast dann auch mit einer Person Portugiesisch gesprochen und ich habe dann lustigerweise gesagt, so, und bei Sendung mit der Maus kommt jetzt, welche Sprache war das? Ah, das war Portugiesisch. Das heißt, du bist, glaube ich, auch, was so Spieler angeht, bist du nicht nur in Deutschland auf Tour, sondern auch international, richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Das hat sich damals so ergeben, das hat sich so entwickelt, als ich 2006 für das Organisationskomitee der Fußball-Weltmeisterschaft gearbeitet habe, hier in Berlin. Da habe ich meine ersten Kontakte nach Brasilien geknüpft, ja, und sprach damals schon irgendwie so leidlich Spanisch. Und dachte irgendwie, da kommt man ganz gut mit zurecht in Brasilien. Und es geht auch um die ersten Kontakte zu knüpfen. Und dann habe ich aber festgestellt, hier musst du auch ein bisschen Portugiesisch noch lernen. Habe ich dann gemacht und habe dann angefangen, nach Brasilien zu reisen, um dort mit größeren Clubs, mit Atlético Mineiro, mit Fluminense aus Rio de Janeiro, und anderen habe ich Reisen für deren U20-Mannschaften nach Europa organisiert. Die haben also vor allem in Deutschland, aber auch in Holland und Tschechien große Turniere immer gespielt, also bei denen so richtig die Top-Mannschaften der Bundesliga und auch europäische Top-Mannschaften gespielt haben. Also in Oberndorf beispielsweise gibt es ein sehr großes U19-Turnier. Das ist mit SC Freiburg, VfB Stuttgart, Benfica, Manchester United, Everton und so weiter und so fort. Solche Mannschaften spielen da und wir haben dann immer die Top-Mannschaften aus Brasilien dahin gebracht, die zum einen ihren Mannschaften einfach internationale Erfahrung geben wollten, die aber letztendlich auch ihre Spieler ins Schaufenster schauen wollten, um Leihen oder feste Transfers vorzubereiten. Das war so deren Grundidee und so habe ich angefangen, Brasilien kennenzulernen und ja, hatte mich dann auch dann dafür entschieden, einfach mal in Brasilien zu bleiben, weil ich es da so schön fand. Und da habe ich dann von 2009 bis 2014 5 Jahre lang in Rio de Janeiro gelebt, wo ich anfänglich auch meine Frau kennengelernt habe, die dann auch Grund dafür war, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt auch hier wohnen, das passt gut zusammen, privat und beruflich. Ein tolles Land ist es sowieso. Und ja, 5 Jahre Brasilien in der mutmaßlich besten Zeit des Landes auch. Ja, die Fußball-WM stand bevor, die Olympischen Spiele waren Rio de Janeiro zugeschlagen. Und ja, da hatte ich eine tolle Zeit. Und in 5 Jahren, das hast du ja vorhin selber zufällig jetzt gehört, in 5 Jahren perfektioniert man natürlich dann auch so eine Sprache. Das
Ja.
ist der Hintergrund dessen, ja. Und
Insbesondere, wenn man dann vor Ort in dem Land ist, wo dann die eigene Sprache auch nicht ansatzweise so wirklich gesprochen wird, ne? Und man sich dann auch wirklich mit der Landessprache, muss man sich dann zwangsläufig identifizieren, um halt auch einfach nicht nur privat irgendwie seinen Alltag zu bewerkstelligen, sondern dann auch beruflich weiterzukommen, ne? Weil ich glaube, wenn man jetzt an die U20-Spieler denkt, die werden wahrscheinlich außer Portugiesisch keine andere Sprache sprechen und vermutlich die Berater, mit denen du dann auch eher zu tun hast, die wahrscheinlich auch genauso wenig. Deswegen macht das ja nur Sinn, so eine Sprache zu perfektionieren. Und wenn man die dann natürlich, das ist jetzt auch dann 10 Jahre bei dir her, wir sind ja im Jahr 2024, wir haben gerade schon gefachsimpelt, EM-Eröffnungsspiele in München war schon ein besonderes Fanfest, sportlich jetzt nicht ganz so gigantisch gut. Das lag auch viel an den Schotten, weniger an unserer Nationalmannschaft. Und dann ist es natürlich klar, dass man die Sprache, wenn man die dann natürlich, und das ist natürlich jetzt ein guter Hack auch in meine Community, wenn man so eine Sprache natürlich perfektioniert hat, dann ist das natürlich ein Game Changer. Ne? Das ist mit der englischen Sprache genau das Gleiche. Ich vermute, die wird bei dir auch perfekt ausgeprägt sein.
Ja, also absolut. Sprachen ist so ein bisschen auch mein Faible, ne? Also weil du gerade Englisch ansprichst, zum einen habe ich in der Schule natürlich fleißig Englisch gelernt. Ja. Ich hatte auch Englisch-Leistungskurs, ja, aber weil du schon sagst, Brasilien ist schon 10 Jahre her, die Schule ist ja schon, naja, ich will es gar nicht so laut sagen, wie lange, aber schon sehr, sehr lange her. Und bei uns beim Eishockey, das ist ja nun ein sehr nordamerikanisch geprägter Sport. Da gab es damals hier bei dem BSC Preußen, Preußen Devils, Berlin Capitals ganz viele Nordamerikaner, also Kanadier und Amerikaner. Da haben wir eigentlich nur Englisch gesprochen und da kommt das eigentlich dann auch her, dass ich so gut Englisch spreche. Und hatte dann in der Tat ganz bewusst Spanisch gelernt, weil ich gesagt habe, das ist für Sport und Fußball eine gute Sprache, da kannst du ganz Südamerika, Ausnahme Brasilien, abdecken, hast natürlich Spanien auch noch dabei und habe dann auch 2007, glaube ich, so ungefähr ein knappes Jahr, also 10 Monate in Madrid gelebt. Und ja, wie du sagst, Sprachen sind dann der Zugang, ne? Sprachen sind immer der Zugang zu einer Kultur, sind immer der Zugang zu den Menschen und habe dann Spanisch auch, ja, nicht ganz so gut wie Portugiesisch, aber schon sehr gut gelernt und komme auch in der Sprache sehr gut zurecht, auch in Wort und Schrift. Und ja, das öffnet Türen und gibt aber auch die Möglichkeit hierfür auch für deutsche Vereine und für deutsche Sportdirektoren, Manager, Juristen zu sagen, Mensch, wenn ihr da was braucht, wenn wir uns da mit jemandem unterhalten sollen, ich übersetze das gerne, ich stehe da zur Verfügung. Das öffnet einfach Türen, hast du recht.
Weil du jetzt gesagt hast, und das ist ja der rote Faden, beziehungsweise eigentlich ein Thema, worüber wir uns austauschen wollten, ne? So Winning Teams, Winning Cultures passt ja nie besser in eine Zeit rein als jetzt. Wir stehen zeitlich gesehen kurz vorm Viertelfinale gegen Spanien. Das wird jetzt am Freitag sein. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass uns das gelingen könnte. Ne? Können wir vielleicht später nochmal drüber fachphilosophieren. Aber du hast vorhin was gesagt, Sprache als Zugang zu Kulturen. Ist es auch eins der, ich sag mal, Barrieren, die man im Unternehmenskontext generell überwinden muss, dass man dort erstmal eine, wirklich eine Sprache auch spricht? Und damit meine ich jetzt tatsächlich mal Englisch, Deutsch oder Portugiesisch. Ist das ein so ein Gamechanger für, kann das ein Gamechanger für Firmen sein oder siehst du das eher anders?
Also, da glaube ich für Firmen im klassischen Sinne Unternehmen, glaube ich schon, dass es da sinnvoll ist, irgendwie eine gemeinsame Business Language zu haben, einfach, ne? Dass man entweder Deutsch spricht oder eben Englisch, so wie es ja selbst in Deutschland in vielen internationalen Unternehmen einfach üblich ist. Auch in Brasilien hatte ich einige Freunde, die bei so Unternehmen wie McKinsey und so in der Beraterbranche waren. Da wurde einfach überwiegend Englisch gesprochen als Berufssprache. Das ist schon wichtig. Im Sport ist es natürlich auch wichtig, dass man sich versteht und irgendwie auf eine Basissprache kommt. Aber gerade der Fußball, der hat auch seine eigene Sprache, ne? Also es ist dann relativ leicht, da zurechtzukommen. Da kommt man auch, wenn man jetzt nicht im Umfeld, im Management und im Vertragswesen und so tätig ist, sondern einfach in der Kabine und auf dem Platz, kommt man da auch mit wesentlich einfacheren Sprachkenntnissen zurecht, weil sich der Fußball dann einfach selbst erklärt. Ne? Gibt es natürlich auch Abstufungen. Ne? Die einen Trainer kommen mehr über die Sprache und die taktischen Anweisungen, die sehr konkret sein müssen und wollen. Andere kommen mehr über die Emotionen. Spieler untereinander haben ja eh ein Grundverständnis davon, wie funktioniert der moderne Fußball. Was will der Trainer von mir? Das verstehe ich, ob der mir das auf Deutsch sagt, auf Englisch oder auf Spanisch. Das kriegen die meisten schon hin, ja.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil normalerweise versuchen wir ja immer zwischen Sport und Management oder Sport und Unternehmertum so Brücken zu bauen. Aber das, was ich bei dir auch raushöre, ist, dass der Sport, und jetzt mal unabhängig von der Sportart, du hast jetzt als Fußball als Beispiel genannt, ne, wir können auch wieder zurück zum Handball gehen. Das hat eine Jenny Kettemann in diesem Podcast auch schon mal beschrieben mit, tatsächlich, sie hat den Handballsport mit einem Wort beschrieben, hat gesagt, Emotionen. Jetzt war vor kurzem der Holger Glandorf da, Geschäftsführer von der SG Flensburg-Handewitt, auch im Bundesliga-Verein im Handball. Und der hat das mit einem Wort beschrieben, Leidenschaft. Ne? Und das verbindet anscheinend im Sport eher als noch in einem Unternehmen. Ne? Ist das vielleicht auch etwas, was sich Unternehmen vielleicht vom Sport auch abschauen können? Weil gerade so in deutschen Arbeitskulturen, ich meine, du bist jetzt auch, du hast viel international andere Kulturen auch gesehen, auch vielleicht Arbeitskulturen, die ticken da etwas anders. Ne? Unsere deutsche Arbeitskultur ist, glaube ich, schon sehr auf die Sache bezogen. Kann es da durchaus ein Tipp sein für Unternehmer, das ganze Thema Emotion, Leidenschaft mehr in den eigenen Führungsstil einzubauen?
Ja und nein. Ne? Das kommt immer darauf an, was hat man denn für ein, was hat man denn für ein Unternehmen, was hat man denn für ein Produkt. Ne? Also ich habe hier einen sehr guten Freund und Tennispartner, der ist Startup-Unternehmer im Softwarebereich, erfolgreich. Der brennt für sein Produkt, ja. Der feuert auch seine Mitarbeiter an und motiviert die, ähnlich wie im Sport. Der ist ein Teamplayer, der ist für die da. Die reden mit viel Emotion und viel über Begeisterung über ihr Produkt und über ihre technische Fachsprache. Das geht dann, wenn du ein Produkt hast, was das auch zulässt, ne? Ich sag mal, so, wenn man jetzt so im klassischen Rechtsberatungsbereich oder ähnlichen Berufen, da ist es manchmal ein bisschen schwer, so richtig Motivation aus der Emotion dann zu ziehen, ja, sondern dann ist es die Sacharbeit und dann ist man sachlicher. Das geht nicht in jedem Unternehmensbereich, ne?
Ja, gerade die Rechtsmaterien, der du dann auch unterwegs bist, das ist ja etwas, was viele, wo viele auch überhaupt gar keinen Bock drauf haben, ne? Und das dann auch super gerne an Experten auslagern, die das dann machen. Und da dann, das stelle ich mir tatsächlich auch nicht ganz so einfach vor, da ständig jeden Tag motiviert zu sein, jetzt den nächsten Vertrag irgendwie durchzuwühlen und durchzuarbeiten und irgendwelche Statements zu lesen. Ist auch Teil von HR natürlich, ne, gehört mit dazu. Aber wenn ich Revue passieren lasse, was ich die letzten 15 Jahre dort immer gemacht habe, also ich sag mal so, einen Arbeitsvertrag zu erstellen oder auch eine Kündigung zu schreiben und diese Themen, das hat mir jetzt nicht unbedingt den Boden unter den Füßen weggerissen vor Freude. Ne? Da gab es dann andere Themen, Führungsthemen und auch wieder so die Eigenschaft zu überzeugen und andere mitzureißen, das hat dann schon halt mehr Spaß gemacht. Ne? Aber so hat dann jeder ja auch seine, ich sag mal so, seine Steckenpferde. Du hast vorhin zu Beginn einen Satz gesagt, der mich hat aufhorchen lassen, so diese, auch dieses Spielertransfers, Akquise von Spielern, ne? Und da auch im Transferwesen mit dabei zu sein und zu vermitteln. Nimm uns da doch mal kurz mit auf eine Reise, wie wichtig denn da die Persönlichkeit von so jungen Spielern auch schon spielt. Also dass die, ich meine, der fachliche Skill im Sport ist ja, was hat der Kollege oder die Kollegin am Ball drauf, ne? Das ist ja etwas, was man gut beobachten kann, glaube ich. Aber was sind noch so Themen, die von euch dann auch in solchen Transfergesprächen, was spielt für die Vereine eine Rolle? Außer jetzt, dass die Person kicken kann.
Ja. Also das wird immer wichtiger, dieser persönliche Aspekt, der Persönlichkeitsbildung und die Mentalität. Für die Vereine ist ja, das Stichwort ist oft Mentalität. Also man möchte schon einen Spieler, der auch bereit ist, der sich genau auch mit dem Verein identifizieren kann, der dann willig ist, sich einzubringen, der am besten schon eine gewisse, ja, Lebenserfahrung aus dem Sport selber hat. In Deutschland kommt es auch vor, weil wir eben Sprache hatten, in Deutschland kommt es auch oft vor, dass die Vereine schon gerne wollen, dass die Spieler auch Deutsch sprechen oder zumindest Englisch. Das ist aus meiner Sicht am Ende oder dann während so einer Vertragslaufzeit auch absolut wünschenswert, aber ich würde das nie als vorherrschendes Kriterium irgendwie aufstellen, weil ich auch weiß, das kann man alles lernen und wie ich vorhin gesagt habe, der Fußball hat da auch seine eigene Sprache, da kommt man gut zurecht, da ist mehr integrative Fähigkeit wichtig, da möchte niemand einen faulen Apfel im Korb haben, sondern möchte Spieler haben, die auch vorangehen, die ein Team zusammenhalten können, die auch mal einen Mitspieler aufbauen, der vielleicht mal einen Fehler gemacht hat und nicht jedes Mal abwinken und mit dem Kopf schütteln, wenn mal ein Fehlpass kam. Das sind so Dinge, die wichtig sind und kann da sagen, aus meiner Sicht, mir ist auch, wenn ich jetzt mit Spielern zusammenarbeite oder welche identifiziere, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, ist mir auch immer wichtig, dass der Spieler einfach besser werden will, dass der einen eigenen Anspruch hat. Nicht nur sein Leistungsvermögen irgendwie zu verwalten, sondern ja, den Anspruch hat, besser zu werden. Und zwar am besten in allen Belangen, ja, also sportlich, mit links, mit rechts und taktisch, was man alles so erlernen kann, auf und neben dem Platz, aber auch als Persönlichkeit im Umgang mit den Kollegen, im Umgang mit den Medien und so. Also eine offene Person, die sich wirklich auch entwickeln möchte.
Lass uns da nochmal etwas tiefer drauf eingehen, weil das ist ja gefühlt jetzt für die, die jetzt auch hier zuhören, ist das ja schon fast klassisches Recruiting. Ne? Also wie machst du das genau? Hast du im Vorfeld, hast du dir irgendwie einen Anforderungskatalog gebaut, also dass du irgendwie ein Dokument hast, wo du dir genau runterschreibst, okay, was muss diese Person genau können, oder kriegst du diese Anforderungen auch von Vereinen, die sagen, hey, hast du den und den Spieler bei dir im Portfolio? Auf welchen Grundlagen machst du das?
Ja, also die Historie bei mir ist ja so, ich habe jetzt vor einem Jahr, bin ich dazu übergegangen, direkt unsere Beratungsleistung direkt auch Spielern anzubieten, ja, dass wir also direkt Spieler betreuen. Wir haben jetzt auch zwei beziehungsweise drei junge Nachwuchsspieler aus den U19-Bundesligen und U23-Ligen direkt dabei. Dann habe ich aber vor allem durch mein Netzwerk in Brasilien und Portugal ein unglaubliches Netzwerk zu Vereinen und anderen Berateragenturen. Ja, ich habe auch lange eine große brasilianische Agentur exklusiv für Deutschland vertreten, arbeite aber frei mit Vereinen und Spielern zusammen. Das heißt, in der Tat ist es so für deine Branche klassisches Recruiting und Headhunting. Ich mache mir erstmal sowieso Gedanken, weil ich viel die Ligen angucke in Portugal und in Brasilien. Und sag, Mensch, das ist ein guter Spieler, der passt von den sportlichen Parametern, würde der nach Deutschland passen, der würde als Typ passen. Und durch unseren regelmäßigen Austausch mit ja eigentlich fast allen Managern aus der ersten und einem Großteil der zweiten Liga wissen wir dann natürlich, was suchen die. Ja? Also was suchen die? Und da gibt es ein Anforderungsprofil. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Da sucht jetzt jemand einen Rechtsverteidiger und dann gibt es ja unterschiedliche Profile. Sagen, ich will einen schnellen Rechtsverteidiger, der mit nach vorne geht, der Flanken schlagen kann, der aber in der Rückwärtsbewegung trotzdem da ist, der technisch gut ist, der erst maximal 24 Jahre alt ist und noch entwicklungsfähig ist. Solche Vorgaben gibt es dann schon oft. Und ich mache mir dann Gedanken zusammen mit meinem Team, welchen Spieler könnten wir da anbieten, an welchen Spieler kommen wir dann auch ran, zu welcher Agentur oder welchem Verein haben wir den entsprechenden Kontakt und suchen dann den Spieler und stellen ihn vor, genau, haben dann sozusagen unser eigenes Anforderungsprofil und das des Clubs und im besten Fall passen die zusammen, weil wir auch einen Anspruch haben, auch einen Spieler zu bringen, der einfach dann auch gut ist, ja.
Sind diese Spieler dann bei den Vertragsgesprächen in irgendeiner Form mit dabei oder lassen die sich da komplett von dir beziehungsweise von anderen Agenturen vertreten oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Also bei den Vertragsgesprächen oder den Vorgesprächen zumindest, da sind die Spieler meistens nicht dabei. Früher war es auch so, dass die Vereine sich teilweise gar nicht dann mit dem Spieler direkt beschäftigt haben, an der Stelle als Person oder auch nicht konnten. Die Zeiten waren einfach anders, aber heute ist es ja auch schnell gemacht. Ja, man kann irgendwie einen Videocall aufsetzen mit jemandem, der gerade in Lissabon sitzt oder in Madrid und unterhält sich dann mal kurz. Das ist schon meistens jetzt gewünscht von den Vereinen und ja, dadurch kann man natürlich auch transportieren, auch als Berater jetzt oder als Spieler, ja, kann man auch rüberbringen, was man für eine Person ist und dass man auch für die Aufgabe brennt.
Wie machst du für dich, so zum Abschluss der heutigen Episode, auch mit Blick auf die Uhr, wie machst du für dich ganz persönlich beobachtbar, dass du da wirklich eine Persönlichkeit hast, die nach vorne will? Hast du da für dich so zwei, drei Anker? Es sind ja keine klassischen Vorstellungsgespräche jetzt, wie das vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt irgendwie sich vorstellt, dass man in einem Büro sitzt und dann miteinander spricht. Das kann auch passieren, aber es sind dann ja so, gegebenenfalls sind das ja auch Gespräche irgendwie am Rande vom Sportplatz oder so. Wie machst du das für dich beobachtbar? Weil das hat mich gerade, Hintergrund der Frage ist, es hat mich vorhin voll getriggert, weil wenn du sagst, naja, dass die Vereine schon auch Spieler wollen, die natürlich sich weiterentwickeln wollen, die intrinsisch motiviert sind, jeden Tag besser zu werden, dann wird es ja auch andere geben, die ihr Talent einfach nur verwalten, so wie du es gesagt hast. Ne? Also wie trennst du da die Spreu vom Weizen?
Ja, also oft sieht man das schon bei Beobachtungen dann der Spieler. Ja, also Körpersprache ist ein ganz wichtiger Fakt in Spielen, aber auch im Training, also ich gucke mir auch, wenn es die Situation hergibt, auch Training der Spieler an. Du siehst, wie sich in der Gruppe bewegen, du siehst es auch im Spiel. Ne? Also wenn man jetzt ein Spiel im Fernsehen guckt, dann sieht man ja immer nur so den Ausschnitt, den die Regie ausgewählt hat. Aber wenn du im Stadion bist, du hast eben angesprochen, du warst ja auch beim Eröffnungsspiel, man guckt einfach mal viel weiter drüber hinaus, ja, was hat einer für eine Körpersprache, was hat er für eine Ausstrahlung auf die Mannschaft, wie verhält er sich selber nach einem verunglückten Ball und das gibt schon viel her und dann natürlich in Gesprächen, ja, und ich kommuniziere das auch klar, dass entweder ich oder der Verein das erwartet, dass man da auch was leisten möchte und sich verbessern möchte und da kriegt man auch das entsprechende Feedback, ja. Und man kann auch sagen, dass auch wenn es andere gibt, was individuell bedingt ist oder durch die Phase der Karriere oder wie auch immer, die meisten Sportler, die meisten Athleten, die wollen ja besser werden. Die wollen sich verbessern, die trainieren extra, die haben ein klares Ziel, die haben einen Traum und dafür muss man arbeiten, ja? Und das macht es auch dann aus, solchen Spielern dann auch helfen zu können, ja?
Würdest du die These unterstützen von Contra K, Erfolg ist kein Glück?
Ja, absolut. Erfolg ist kein Glück, aber ohne Glück geht's auch nicht.
Ja, das ist schön. Und vielleicht zum Hintergrund, dieses Lied von Contra K habe ich jetzt schon des öfteren Mal auch für Vorträge von mir, insbesondere an Hochschulen, genutzt. Unabhängig und nicht wissend, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft das jetzt gerade auch in ihrem EM-Camp in Herzogenaurach tatsächlich ist das, glaube ich, deren Kabinensong im Moment, so mehr oder weniger, ne? Und wenn ich es richtig mitverfolgt habe in den Medien, war Contra K sogar da und hat das für die performt, ne? Also von daher, das verlinke ich mal so ein bisschen in den Shownotes, weil dieser Songtext, der hat es schon wirklich in sich. Ich pflichte dir aber bei, Markus, ich glaube, so ein bisschen Glück gehört auch mit dazu, beziehungsweise dann im richtigen Moment die richtige Entscheidung dann auch mal zu treffen, ne? Und dafür brauchst du natürlich, und das ist bei mir in den Podcasts der rote Faden sozusagen, dafür braucht es dann auch mal Mut, ne? Die Entscheidung zu treffen oder das, was du jetzt auch in dem Podcast gesagt hast, dann wirklich mal zu sagen, ich lebe jetzt für 5 Jahre in Brasilien, ne? Also da die Entscheidung zu treffen. Ich bleibe jetzt hier, das ist nicht mein Mutterland, ich spreche die Sprache noch nicht perfekt, aber ich bleibe jetzt hier, ne? Und so wie du es dann ja auch beschrieben hast, war das ja auch dann sehr, sehr erfolgreich für dich. Aber es braucht dann natürlich auch diesen Glücksmoment, dass man so entscheiden kann, ne? Und das, ich glaube da auch fest daran, dass wenn man ein sehr hohes Aktivitätenniveau hat, dass man dann sich diese Glücksmomente auch wiederum erarbeitet.
Genau. Aber um auf deine Frage nochmal zu kommen, ich unterstreiche die These auf jeden Fall, weil die Grundlage für Erfolg, ja, die Grundlage zum Gewinnen, das ist harte Arbeit, ehrliche Arbeit, das ist die Einstellung, unbedingt gewinnen zu wollen, sind Entbehrungen, die man aufbringen muss. Das ist einfach, ja, du hast jemanden zitiert vorhin, der gesagt hat, das ist Leidenschaft, ja, das ist Passion. Das ist alles erstmal die Basis, ja. Das muss man mitbringen. Dann muss man natürlich technisch, taktisch einiges mitbringen und ganz am Ende gibt es ein bisschen Glück, was dann dazugehört. Damit meine ich, ja, den Ball, der reingeht und nicht an den Pfosten oder manchmal auch individuell, ja, dass man einfach an der richtigen Stelle steht, der Abpraller kommt dahin, dass gerade jemand fehlt. Im Sport ist es leider auch so, dass das Pech des einen, das Glück des anderen ist, ja, sei es eine Verletzung oder sei es ein verunglückter Elfmeter, der dann gehalten wird. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Grundlage ist aber immer harte Arbeit und wirklich konsequentes Verfolgen dessen, was man erreichen möchte.
Und ich glaube, da passt es zum echten Abschluss der heutigen Episode. Vielleicht hat der ein oder andere, die ein oder andere, das Spiel der Engländer gegen die Slowaken gesehen, ne? 96. Minute, 6. Minute der Nachspielzeit, Einwurf von außen, Kopfballverlängerung und Jude Bellingham steht halt einfach goldrichtig. Und was macht der Junge mit seinen 21 Lenzen, glaube ich? Der nagelt den Ball, wie gesagt, mit der letzten Aktion des Spiels. Es steht 0:1. Die Engländer haben schon das Stadion verlassen. Knickt er den mit so einem Seitrückfallzieher rein, ne? Und das kann nicht nur Glück sein, ne? Natürlich steht er in der Situation alleine, aber in dem Moment macht er halt einfach das, was so ein Jude Bellingham dann einfach macht. Und ich glaube, so etwas hat auch der Junge sich jetzt mal seine obszönen Dinge, die er danach gemacht hat, weggestrichen. Ne? Das darf man so einem Jungen auch mal zuordnen. Ich glaube, er hat es nicht böse gemeint. Dann knickt er den da einfach rein. Ne? Und so ein Harry Kane steht dann halt auch in der ersten Minute der Verlängerung auch einfach richtig und drückt den Ball rüber. Und deswegen stehen sie dann im Viertelfinale. Ne? Das ist nicht nur Glück. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass im Viertelfinale wird Schluss sein für die Engländer. Das war sportlich dann insgesamt einfach zu wenig, aber so eng liegt das dann manchmal beieinander, ne?
Absolut richtig. So eng liegt es beieinander. Man hat es beim Abendspiel auch gesehen. Da habe ich es natürlich mit den Portugiesen gehalten. Und wenn du dir das Spiel anguckst, wie sehnsüchtig der Cristiano Ronaldo ein Tor schießen wollte, um seine Mannschaft weiterzubringen, auch die Verantwortung übernimmt bei dem Elfmeter, den aber vergibt, ja, eigentlich schon mental am Boden ist, dann noch dieser schwere Fehler von Pepe. der ja eigentlich auch schon fast ein Elfmeter war. Und auf der anderen Seite oder beziehungsweise hinten drin steht der Diogo Costa und hält erstmal diesen Alleingang und danach im Elfmeterschießen nimmt sich aber auch Cristiano Ronaldo wieder den Ball. Ja, das macht ihn dann aus, dass er sagt: Moment, ich möchte hier vorangehen, ich will hier meinen Beitrag leisten und möchte vielleicht auch als der Held dastehen oder als einer der Helden. Aber das gehört auch dazu. Das muss man dann machen. Und ja, dann kommt ein bisschen Glück dazu, dass man dann die Dinge so gestaltet, dass sie so laufen, wie es gewünscht ist. Ja.
Und genau dieses Spielglück, das erarbeiten sich unsere Jungs, glaube ich, für den Freitagabend gegen die Spanier. Und dann marschieren wir durch und dann träumen wir weiter vom Finale in Berlin, im Berliner Olympiastadion. Und ich hoffe, lieber Markus, dass wir uns dann tatsächlich bald mal in Berlin treffen. Ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin. Wenn du das nächste Mal hier in der Ecke unterwegs bist und du vielleicht noch eine Karte übrig hast, dann meldest du dich auch gerne bei mir. Ich komme auch gerne mal, wie seinerzeit schon gesagt, auch mal mit zum Eishockey, ne? Das ist ja so eher deine Sportart, weniger meine. Meins ist dann ja Handball und Fußball. Aber wenn da mal irgendwie eine Einladung zum Eishockey kommt, da bin ich da auch super gerne mit dabei. Nicht so mein Sport, wie gesagt, aber auch da kann man sich dann ja reinwühlen, ne? Und ist auch sicherlich, gerade bei den Adler Mannheim hier bei uns, ist das sicherlich auch eine geile Atmosphäre. Habe ich schon viel von gehört.
Ja, absolut faszinierender Sport, hohe Leidenschaft, viel Einsatz und Action, immer Action, ja.
Cool. Markus, danke dir ganz herzlich für deine Insights. Es war eine spannende Episode. Wir packen noch ein paar Links von dir und auch von deiner Firma in die Shownotes rein, so wie wir es bei anderen Gästen auch machen. Und dann, wie gesagt, hoffentlich auf bald und noch eine coole EM mit vielen Spielen, die du gucken kannst. Und alles Gute bei deinem Transfer, der jetzt hoffentlich dann bald über die Bühne
Genau.
geht.
Alles klar. Vielen Dank, Stefan, für die Einladung auch zu deinem Podcast. Hat Spaß gemacht und gerne bis bald.
Auf bald, Markus. Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.